Regionalgeschichte auf die Ohren.
Herzlich willkommen zur 6. Podcast-Folge des LWL-Instituts für Westfälische Regionalgeschichte. Dieses Mal sprechen wir über das Stammlager 326, das von 1941 bis 1945 Deutschlands größtes Lager für sowjetische Kriegsgefangene war. Wer sind wir? Mein Name ist Katrin Neute und ich bin dem Institut für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mein Interviewpartner Jens Hecker erarbeitet seit September 2019 die historischen Grundlagen für die vom LWL koordinierte Neukonzeption der Gedenkstätte Stalag 326. Das Stalag 326 in der Senne bei Stutenbock im Kreis Gütersloh diente als Rekrutierungs- und als Durchgangslager für mehr als 300.000 sowjetische Kriegsgefangene, die Zwangsarbeit im Ruhrbergbau leisten mussten. Die Lebensbedingungen und hygienischen Zustände vor Ort waren katastrophal. Allein in den letzten 3 Monaten des Jahres 1942 starben rund 5.000 Gefangene, so viele wie in keinem anderen Lager im Deutschen Reich. Herr Hecker, warum durchliefen so viele sowjetische Kriegsgefangene das Lager in der Senne?
Ja, das Kriegsgefangenenlager befand sich in einem Prozess. Am Anfang war das ein sogenanntes, in Anführungszeichen, Russenlager und es war eins unter vielen Lagern im Deutschen Reich. Dann dauerte der Krieg allerdings länger, als die nationalsozialistische Führung das geplant hatte. Und man musste eine Umstrukturierung vornehmen. Und diese Umstrukturierung sah vor, dass dieses Lager ein zentrales Durchgang- und Rekrutierungslager für den kompletten Wehrkreis 6, das ist heute in etwa die Größe von Nordrhein-Westfalen, quasi eingerichtet worden ist. Und deswegen mussten quasi so viele Kriegsgefangene das Lager durchlaufen, um in dem kompletten Wehrkreis 6 eingesetzt werden, zum Zwangsarbeitseinsatz in der Rüstungsindustrie, aber auch in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, quasi alles, was man sich ja in der Zeit vorstellen konnte, wurden sowjetische Kriegsgefangene eingesetzt.
Welche Bedeutung hatte Stalag 326 für die Nationalsozialisten? Das hört sich ja so an, als ob es eine größere Bedeutung hatte.
Ja, die Bedeutung liegt genau darin, dass durch diesen Zulauf von sowjetischen Kriegsgefangenen in die Zwangsarbeit eigentlich die deutsche Rüstungsindustrie, die deutsche Kriegswirtschaft aufrechterhalten werden konnte. Also das war noch eine Zeit, bevor KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt worden sind. Das war auch die Zeit, bevor ja große zivile Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind. Und man hat sich dann genau durch dieses Lager überlegt oder durch diese Konstruktion der Lagersysteme, quasi die deutschen Arbeiter, die in der Wehrmacht jetzt waren, quasi durch Sowjets zu ersetzen. Und das ist halt der Punkt, auf den wir auch später in der neuen Ausstellung hinaus wollen, in der Konzeption. Es geht nicht um das eigentliche Lager. Es geht darum, dass das Lager Teil eines Systems war. Das hat quasi diese Kriegsgefangenen eingespeist in dieses System, ist allerdings auch nur in diesem Verbund mit anderen Kriegsgefangenenlagern, wie zum Beispiel in Hema, bei Iserlohn oder halt bei Dortmund. Das muss man alles zusammendenken. Und das wollen wir auch zeigen. Es geht nicht nur um dieses einzelne Lager, aber über das Lager kann man halt dieses System erklären.
Und die Lage in der Senne lag daran, dass das die Nähe zum Ruhrgebiet hatte? War das bewusst so ausgewählt?
Bewusst ausgewählt kann man so eigentlich sagen, in der Senne gab es einen großen Truppenübungsplatz. Und eigentlich hat man diese sogenannten Russenlager in der Nähe von diesen Truppenübungsplätzen angelegt. Man hatte nicht ursprünglich vor, die in breiten Arbeitseinsatz einzusetzen. Also deswegen, es war nicht komplett geplant für den Arbeitseinsatz, aber es waren natürlich die idealen Bedingungen. Also ich habe schon erzählt, es gab ja mehrere sogenannte Russenlager. Und eigentlich hat sich bis Kriegsende nur dieses Russenlager in der Senne gehalten, weil es halt eine neue Aufgabe bekommen hat. Also es war nicht die ursprüngliche Auflage. Und die Bedeutung dieses Lagers sieht man auch daran, dass quasi ein Drittel der sowjetischen Kriegsgefangenen überhaupt ins Deutsche Reich gebracht worden sind, durch dieses Lager geschleust worden sind. Es liegt natürlich auch daran, dass das Ruhrgebiet und gesamt eigentlich NRW heute auch damals schon eigentlich der größte Ballungsraum Europas war und eigentlich auch der Ort, wo die deutsche Kriegswirtschaft das Zentrum hatte. Und das sind alles so Punkte, die dann zusammenkommen, zu sagen, das macht eigentlich die Bedeutung aus, deswegen gehen so viele Menschen da durch und deswegen war es eigentlich auch im Rückblick eigentlich ein strategischer, man muss es zwar so sagen, ein Standortvorteil, quasi im Tor zur Westfalen zu liegen, nicht direkt im Ruhrgebiet, weil man braucht ja auch unglaublich viel Platz dafür. Und man braucht auch ein bisschen quasi auch Bewegungsfreiheit, diese unglaublichen Menschenmassen zu bewegen, zu registrieren, damit umzugehen, bevor man sie dann halt relativ in Anführungszeichen geregelt dann quasi den anderen Lagern, ja, die ja teilweise, wie gesagt, in Dortmund lagen, gezielt zuarbeiten zu können.
Im April 1945 wurde das Lager befreit. Was geschah nach 1945 damit?
Mit der Befreiung des Lagers, genau richtig gesagt im April 1945, dauerte es ja quasi noch einen Monat, bis es wirklich offizielles Kriegsende war. Deswegen haben die befreiten sowjetischen Kriegsgefangenen, die wurden von den Amerikanern befreit, aber sehr, sehr schnell hatte dann quasi die sowjetische Militärregierung Zugriff auf das Lager und sie wurden, also die befreiten Gefangenen, wurden in verschiedenen Kasernen wieder quasi interniert. Man wollte sie eigentlich wieder der Armee zurückführen. Als dann der Krieg zu Ende war, Anfang Mai, hat man sie dann repatriiert. Also die sowjetischen Kriegsgefangenen mussten alle zurück in die Sowjetunion. Das Lager war eigentlich frei. NRW ist, oder ja, genau, das neue Bundesland in Nordrhein-Westfalen wurde dann aber von den Briten verwaltet. Das war britische Besatzungszone. Und die Briten haben auch diese Lagerinfrastruktur genutzt, um ein Internierungslager zu errichten für vermeintliche Kriegsverbrecher. Also es gab dann teilweise einen automatischen Arrest für hohe NS-Beamte und andere, die dann direkt erstmal interniert worden sind, um sie später mit sogenannten Spruchkammerverfahren abzuurteilen. Das war eine kurze Phase, bevor dann 1948 das Lager an das Land Nordrhein-Westfalen ging, um auf dem Gebiet eine Institution zu gründen, die sich für Flüchtlinge, für deutsche Geflüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die da aufgenommen worden sind, das sogenannte Sozialwerk Stubenbrock, wo mehrere Organisationen quasi sicherstellen sollten, dass diese Menschen quasi die Chance auf eine neue Heimat hatten und sich in Deutschland, im neuen Deutschland integrieren konnten. Und seit 1970 ist das Polizeigelände, die Polizeiausbildungsgelände für das Land NRW. Genau, das ist eigentlich quasi diese Lagergeschichte. Und auf der anderen Seite, wir haben ja schon gesagt, es sind unglaublich viele Menschen durch dieses Lager gegangen. Und was jetzt auch relativ neu seit 2015 auch anerkannt ist, dass es sich nicht um ein normales Lager gehandelt hat. Also es waren nicht normale Kriegsgefangene, wie es sie auch bei Franzosen oder Polen oder Engländern gab.
Was war anders?
Genau, die sind ja auch in deutsche Gefangenschaft gekommen. Anders war, dass man diesen Kriegsgefangenen den zentralen Völkerrechte nicht zugestanden hat. Also seit den großen Massenkriegen der Neuzeit und der Moderne hat man eigentlich überlegt, wir müssen international regeln, wie man Kriegsgefangene behandelt. Was ja eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt ist, dass man gesagt hat, okay, man muss Rechte, man muss verbindliche Rechte haben, dass man eigentlich die Gefangenen des Gegners genauso behandelt wie die eigenen Truppen. Und diese Rechte hat man den sowjetischen Kriegsgefangenen nicht zugestanden, weil sie gesagt haben, diese entsprechenden Völkerrechtsverträge, die wurden von den Sowjets nicht unterschrieben. Das ist eine komplizierte Sache und es ist eine gewisse Halbwahrheit. Aber auf jeden Fall hat man es dann so hinbekommen, dass man gesagt hat, nein, ihr bekommt diese Rechte nicht, die gestehen wir euch nicht zu. Und das hatte in der Praxis katastrophale Folgen für die Lebensverhältnisse der sowjetischen Kriegsgefangenen. Statistik ist immer ein bisschen schwierig, aber man kann sagen, dass ungefähr 60% der sowjetischen Kriegsgefangenen allgemein in deutscher Gefangenschaft verstorben sind. Und das ist ein Wert, den haben wir bei anderen auf gar keinen Fall. Das sind normalerweise bei den Franzosen, das sind keine 3%. Und das hat es auch in der Geschichte vorher und nachher auch nicht wieder gegeben. Und das lässt sich auch in Stubenbrock abbilden, weil in der Nähe des Lagers, in einer Luftlinie von 1 Kilometer, hat die Wehrmacht dann auch einen Friedhof angelegt, weil immer mehr sowjetische Kriegsgefangene an den Folgen dieser Mangelbehandlung gestorben sind, vor allen Dingen in den Jahren 1941-1942. Quasi in dem ersten Winter gab es eine unglaublich hohe Sterberate, auch einhergehend mit Epidemien, die aber auch auf den Lebensbedingungen zurückzuführen sind. Und auf dem Friedhof wird gesagt, dass bis zu 65.000 Tote liegen. Diese Zahl lässt sich schwer verifizieren. Also man kann schwer sagen, liegen da wirklich so viele? Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Auch eine ganz große Differenz zwischen teilweise 15.000 und 65.000. Das ist eine Sache, die wird geklärt. Und das ist aber auch noch ein Prozess, das zu machen. Aber klar ist, es ist ein riesengroßer Friedhof da. Also wir müssen jetzt tatsächlich um Tausende von Menschen streiten. Es liegen viel zu viele Menschen da. Und dieser Friedhof wurde direkt nach dem Krieg, nach der Befreiung von Kriegsgefangenen nochmal anders gepflegt. Es waren 36 Massengrabreihen, die quasi nur auf einem Feld beerdigt worden sind, also wirklich in Reihen. Es gab keine individuellen Kennzeichnungen und die befreiten sowjetischen Kriegsgefangenen haben dann quasi aus der Selbstaussage gesagt, wir können jetzt wieder nach Hause gehen, aber unsere Kameraden müssen wir ja quasi hier in fremder Erde lassen. Und deswegen haben sie einen in damaligen Sicht auch sehr, sehr würdigen Gedenkort angelegt. Man hat diesen Ort eingefriedet, also eine Umzäunung quasi gebaut. Man hat noch Mahntafeln aufgestellt, die dann allerdings auch quasi der deutschen Pflege überlassen worden sind, weil die Kriegsgefangenen mussten ja auch, also auch die den Friedhof errichtet hatten, mussten ja auch wieder zurück repatriiert werden, also zurück in die Sowjetunion. Und dieser Friedhof war dann halt auch in den Nachfolgejahrzehnten immer auch ein Ort der Auseinandersetzung mit der Geschichte, weil das Lager, das konnte man überbauen. Man hat es ziemlich profan weitergenutzt. Der Friedhof war da und die Leute liegen bis heute da. Die Leute wurden noch nie umgebettet, sie wurden also nicht in die Sowjetunion zurückgeholt, wie man es mit anderen Toten gemacht hat. Und das war halt immer, man kann sagen, ein Zankapfel in der Region, weil direkt nach dem Krieg gab es auch starke antikommunistische Tendenzen. Und das beste Beispiel ist eigentlich, dass die befreiten Soldaten einen Obelisken aufgestellt hatten mit sowjetischen Hoheitszeichen, mit roten Sternen, mit roter Fahne. Und das war natürlich in den 50er, 60er Jahren ein Dorn im Auge. Und also vieler Menschen. Und das ist halt auch ein Spannungsverhältnis, das wir auch jetzt in der zukünftigen Gedenkstätte aufgreifen wollen. Und dass auch diese Nachgeschichte, genau Ihre Frage, was war eigentlich nachher? Weil anders als andere Gedenkstätten war halt nicht sofort ein Gedenkort.
Das ist ein gutes Stichwort. Dieser Ort, das Lager, das ursprüngliche Lager, soll zu einer bundesweiten Gedenkstätte ausgebaut werden. Was macht denn Stalag 326 so besonders als Erinnerungsort? Jetzt hatten Sie schon ein paar Punkte genannt, aber was kann man da so, gibt es so ein paar Schlagworte, die man da nennen kann, warum es so eine Bedeutung hat?
Man kann einerseits sagen, dass es eigentlich einen zentralen Gedenkort für sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland eigentlich nicht gibt. Es gibt sehr, sehr viele, auch in Berlin, sehr, sehr viele sowjetische quasi Siegesdenkmäler. Es gibt in verschiedenen Gedenkstätten werden sowjetische Kriegsgefangene und teilweise auch KZ-Häftlinge auch gewürdigt, aber einen zentralen Ort gibt es nicht. Und diese eine Sache, die ich schon kurz erwähnt hatte, kommt natürlich aus der Geschichte heraus, dass man gesagt hat, man muss diese Struktur erkennen. Also das Lager selbst war nur eigentlich ein Symptom von Planung, also daran, quasi an dem Ort lässt sich viel ablesen, was vor Ort geplant worden ist. Und dadurch, dass wir halt diesen Friedhof haben und das überbaute Lagergelände, und wenn ich sage überbaut, das wurde ja nie komplett einmal abgerissen und neu gebaut, sondern es wurde sukzessive nach und nach immer weiter verändert. Man kann sogar nachweisen, dass teilweise der alte Stacheldraht, den die Nazis, die Wehrmacht aufgebaut hat, noch bis in die Frühphase des Sozialwerkes Stukenbrock stand. Und wenn man heute auf dieses Gelände geht, das ist ja wie gesagt Polizeischule, jetzt komplett neu eingezäunt, also es ist nicht mehr der alte Zaun, aber es ist trotzdem noch eine Barriere. Es ist noch auf der gleichen Fläche. Also die Lagerstraße noch erhalten, es gibt noch historische Bauten, wenige, aber es gibt noch historische Bauten. Also
man kann noch was von der damaligen Zeit sich anschauen.
Genau, man kann sich Genau, man kann sich nicht nur informieren, aber man kann auch an dem historischen Ort noch historische Bausubstanz finden, ganze Gebäude, die viel über dieses Lager erzählen. Es ist quasi so eine Art topografisches Archiv. Dann gibt es natürlich auch den Friedhof noch. Also viele dieser ehemaligen Lager wurden ja nachgenutzt und die sind teilweise so überbaut, dass man es nicht mehr sehen kann. Und in Stukenbrock ist es halt so, dass eigentlich auch einmalige Bauensemble noch da sind. Auf dem Lagergelände selbst, weil die Gebäude, vor allem die Steingebäude, teilweise eine Nachnutzung erfahren hatten. Wie zum Beispiel die ehemalige Entlausung, wo alle Kriegsgefangenen durch mussten. Die ist noch komplett erhalten und in einem sehr, sehr guten Zustand. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den Friedhof, der auch noch mit seinen ganzen Erinnerungszeichen über die Jahrzehnte erhalten sind. Also das ist quasi der historische Ort, an dem man halt dieses Thema sehr, sehr gut festmachen kann. Dann als zweites gibt es auch eine ganz spannende Erinnerungskultur. Also man kann sagen, das, was in der Bundesrepublik, auch in der Nachgeschichte, die wir eben schon kurz angesprochen hatten, eigentlich an ganz vielen Orten stattgefunden ist, kann man halt in Stukenbrock sehr, sehr exemplarisch sehen. Da gab es schon als quasi bundesweit keine Organisation, die an sowjetische Kriegsgefangenen gedacht hatte, hat es in Stukenbrock 1967 einen Verein gegeben, Blumen für Stukenbrock, also den, was heißt gegeben, also der hatte sich gegründet, den gibt es immer noch, also hat eine über 50-jährige konstante Geschichte, um dieses Thema eine Öffentlichkeit, einen Raum zu geben. Und damals war es noch viel, viel schwieriger als heute, also heute ist es durchaus gewollt, diese Orte zu machen. In den 60er Jahren war das nicht gewollt. Es waren teilweise auch in Zeiten der Hochphasen des Kalten Krieges. Da müssen Sie sich vorstellen, da gibt es dann einen Verein, der gesagt hat, wir müssen eigentlich dem Gegner, also der Gegner, der im Kalten Krieg der Gegner ist, war auch schon quasi im Nationalsozialismus der Gegner. Also da gab es eine gewisse Kontinuität. Und die sagen, das ist wichtig, denen zu gedenken. Die hatten natürlich dann auch sehr, sehr starken Gegenwind. Es war zwar ein breites Bündnis, das man eigentlich auch der Friedensbewegung zuordnen kann, aber insgesamt standen die, man würde sagen, heute wahrscheinlich eher links. Und es waren noch einige Mitglieder der KPD dabei, also der Kommunistischen Partei Deutschlands. Und das hat es natürlich den Gegnern relativ einfach gemacht, diesen Gegenwind aufzumachen. Das sind alles Kommunisten, die gehen quasi der östlichen Propaganda auf dem Leim und die sind eigentlich feindliche Agenten im eigenen Lager. Aber es hat sich dann nicht mit Blumen für Stukenbrock, die haben quasi auch die Tür geöffnet für andere Vereine. Es gab noch kleinere Vereinsgründungen rund um in der Region und zweite große Gruppe war halt ein Förderverein für eine Gedenkstätte, der dann bewusst versucht haben, einen unpolitischen bzw. einen überparteilichen Konsens zu schließen, um quasi diese Frontstellung Kommunisten, bürgerlich irgendwie zu durchbrechen. Dieser Förderverein, der, den es seit 25 Jahren gibt, der hat dann versucht, eine wissenschaftliche Grundlage zu schaffen und auch Fragen zu klären, wer liegt jetzt eigentlich wirklich auf dem Friedhof. Man muss sagen, das hatte Blumen für Stukenbrock auch schon immer im Sinn, aber es ändern sich natürlich auch die Zeiten. Und mit den 90er Jahren, mit dem Ende der Blockkonstellation, waren auch einmal auch Archive zugänglich, die früher nicht zugänglich waren. Und da konnte man auch viel Forschung anstoßen. Und diese Forschung, Erinnerungskultur und Forschung, ist nicht einzigartig, aber sie wird in dieser Ballung vor Ort sehr, sehr deutlich. Und gerade 75 Jahre nach Kriegsende muss man sich halt auch überlegen, dass auch dieses Erinnern an die Geschichte Teil der Geschichte geworden ist. Und das ist sehr, sehr spannend in Stukenbrock. Und eigentlich der letzte Punkt, also der dritte Punkt, es gibt noch viele Punkte, aber was mir sehr, sehr wichtig ist, was ich gerade schon gesagt habe, 75 Jahre später, man denkt ja, okay, es ist schon lange her, aber hat man auch eigentlich einen Bezug dazu? Es gibt immer wieder Stimmen.
Muss man da noch drüber reden?
Genau, muss man da noch drüber reden? Warum macht ihr das? Wir haben doch schon so viele Gedenkstätten. Ich hatte schon gesagt, so eine Gedenkstätte haben wir bis jetzt noch nicht in der Form. Und, also vom Inhalt. Und es ist, man merkt auch, gerade in der Arbeit, ich habe seit 2016, habe ich auch selbst in einem Verein gearbeitet, war auch da angestellt, auch Vereinsmitglied, bin ich immer noch. Da merkt man halt schon, es macht auch was mit den Familien. Das merkt man in der Region selbst. Es ist bis jetzt noch keine, man weiß noch nicht, wie man darüber sprechen sollte. Was ich ganz am Anfang mal angedeutet hatte, dass die quasi überall auch in der Wirtschaft eingesetzt worden sind, heißt auch, sie waren unglaublich sichtbar in der Gesellschaft. Man hat mit denen zusammengearbeitet. Es war eine unglaubliche Nähe da zwischen 41 und 45. Und deswegen sind viele Erinnerungen auch noch da. Und viele Unsicherheit, wie geht man damit jetzt um? Auch in der nachfolgenden Generation, wie geht man damit um, dass auf dem eigenen Hof, im eigenen Betrieb, vielleicht ist auch der Erfolg des Betriebes auch auf Zwangsarbeit zurückzuführen, was halt auch viele der Erben auf einmal umtreibt. Und da haben wir noch keine richtige Sprache für gefunden. Also wir können mittlerweile über den Holocaust sprechen, also über den Mord am Mord an den europäischen Juden, da haben wir eine Sprache, wir haben Begriffe, Holocaust, Shoah, die teilweise auch alle ein bisschen schwierig sind, wo man sich streiten kann, aber wir wissen ungefähr, wie man darüber spricht. Aber diese Zwangsarbeit hat eigentlich auch die sowjetischen Kriegsgefangenen noch keine richtige Sprachpraxis gefunden. Und da ist dieser Verein oder diese Vereine unglaublich wichtig für die Region und eigentlich noch wichtiger für die Menschen, die Angehörige auf dem Friedhof, die Angehörige gehabt haben, dieses Lager durchlaufen mussten.
Weil, und Sie bekommen ja auch bis heute noch Anfragen genau, von diesen Angehörigen, richtig?
Ja, wir bekommen bis heute noch Anfragen. Man kann sagen, dass es bis zu 100 pro Jahr sind, die halt auf der Suche nach Angehörigen sind. Und die machen sich auch dann auf den Weg, weil diese eben besprochene Blockkonstellation im Kalten Krieg hat natürlich auch dazu geführt, dass es keine Möglichkeit war, nach seinen Angehörigen zu suchen. Dazu kommt auch noch, dass in der Sowjetunion, in der damaligen Sowjetunion, auch die sowjetischen Kriegsgefangenen nicht als Helden des Vaterlandes im großen Vaterländischen Krieg gefeiert worden sind, sondern sie waren eigentlich Verräter. Und in ihren Akten, also nicht nur die gestorben sind, denen wurde nicht gedacht oder schwer nur gedacht, also auch nicht öffentlich gedacht, weil sie sich haben gefangen nehmen lassen. Das war quasi im stalinistischen System nicht vorgesehen, sich gefangen nehmen zu lassen. Und auf der anderen Seite, wenn man als Gefangener wieder zurückkam, stand dann quasi in seiner, ich nenne es einfach mal, in seiner Personalakte, stand drin, dass man in Deutschland war. Was immer dann auch mit verbunden war, man hat für den Feind gearbeitet. Deswegen hat man staatliche Repression bekommen. Und man stand aber auch, genauso wie die zivilen Zwangsarbeiter, immer auch sozial in dem Verdacht, du hast mit dem Feind kollaboriert. Und das hat sehr, sehr viele Bildungschancen auch. Und man durfte dann zum Beispiel nicht studieren oder da gewisse Jobs nicht bekommen. Genau, das ist quasi eine Generationenfrage. Also die nachfolgende Generation, also die Kindergeneration dieser, ja, ich möchte sie nicht als Opfer bezeichnen, aber die zu Opfern gemacht worden sind, die hatten eigentlich keine Chance. Die hatten in der Sowjetunion keine richtige Chance nachzuforschen und nach Deutschland konnten die sowieso nicht. Und das hat sich jetzt geändert. Deswegen ist es eigentlich so, dass diese Anfragen, genau, Sie haben es angesprochen, die bekommen wir bis heute noch, oder der Verein bekommt sie bis heute noch, die nehmen nicht ab, was man eigentlich denken könnte, so mit dem Abstand, sondern nehmen eigentlich eher wieder zu, auch durch internationale Bekanntheit, durch Zugänglichkeit des Internet, verbesserte Reisemöglichkeiten. Und das ist eine Aufgabe, wo man wirklich sieht, das nagt bis heute noch an den Menschen, weil hinter jedem Kriegsgefangenen steht ja auch eine Familie und Schicksale in der Familie. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man denkt, so ein anderer Ort braucht es einfach. Also der Ort ist, den braucht es und nicht einfach nur, weil man irgendwie in Deutsch, weil man halt noch den letzten Leerstellen in der deutschen Erinnerungskultur schließen möchte. Das wäre auch ein Argument, aber es ist nicht das Hauptargument, so jetzt haben wir eine Opfergruppe vergessen, sondern es hat noch einen sehr, sehr großen Sinn, das jetzt noch zu machen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie seit 2016 schon in der Gedenkstätte tätig sind. Der LWL ist jetzt für die Neukonzeption der Gedenkstätte zuständig und genau für dieses Konzept erarbeiten Sie die historischen Grundlagen. Was genau macht man da als Historiker?
Das Gute ist, dass schon viele Grundlagen gelegt worden sind. Und genau, richtig gesagt, wie ich schon erwähnt hatte, wie Sie auch gerade erwähnt hatten, ich war vorher schon in diesem Verein, habe vorher auch da schon wissenschaftlich gearbeitet. Und man muss sagen, dieser Verein ist ein ehrenamtlicher Verein. Ein zivilgesellschaftlich-ehrenamtlicher Verein, der jetzt auch nicht bei einer Neukonzeption die finanziellen und personellen Mittel hat, das einfach selbst zu stemmen. Und deswegen wurde an den LWL herangetreten, um zu sagen, ob man nämlich der Expertise, die der LWL ja natürlich hat, auch im Museums- und im wissenschaftlichen Bereich, ob man da unterstützen kann. Und der LWL hat eingewilligt, jetzt diesen Übergang, diese Überlegung einer Machbarkeitsstudie, wie kann dieser Ort eigentlich aussehen, das zu koordinieren. Und Teil dieser Koordination ist auch das, was jetzt bis jetzt alles schon erarbeitet worden ist, diesen Prozess zugänglich zu machen. Das liegt, also es wurde in Stukenborg bisher nicht nur geforscht, sondern es wurden auch Sammlungen angelegt. Und das ist halt wichtig, weil es, was gab es vorher nicht. Das war kein universitäres Fach, damit hat man sich keine Lorbeeren verdient, sondern es waren wirklich ehrenamtliche Vereine, die gesammelt, geforscht haben. Und da kann man sich vorstellen, die haben vielleicht auch nicht jeden Standard eingehalten oder man kann jetzt nicht einfach zu dem Förderverein hingehen und sagen, ich möchte, wo ist euer Online-Katalog und wie habt ihr das alles? Also man kann es nicht einfach abgreifen. Und deswegen sehe ich mich auch in der Rolle, und es ist ja auch ausgelegt, auch eigentlich so ein Bindeglied zwischen diesem Verein und diesen ganzen Initiativen und dem LWL. Und praktisch sieht das so aus, dass ich nochmal in die Sammlung reinschaue, nochmal Verbindungen aufnehme mit Forschern, um zu sagen, was gibt es eigentlich schon, was ist eigentlich der Stand, auf dem wir aufbauen können, das ist ja wichtig. Und gleichzeitig auch mit den Expertinnen vom LWL, und wenn ich LWL sage, ist es natürlich das Institut für regionale, für westfälische Regionalgeschichte, ist aber auch das Medienarchiv, die Archäologie, also das ist quasi diese ganze Bündelung, die der LWL ja mitbringt.
Die verschiedenen Einrichtungen.
Die verschiedenen Einrichtungen, die kommen da mit rein, dass wir sagen, genau, was ist der Stand, wo wir aufbauen können und wo müssen wir eigentlich hin? Weil bis jetzt hat man immer natürlich sehr, sehr regional gedacht, was vollkommen verständlich war, was auch ein Riesenwert dieser Gedenkstätte ist. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen diese Internationalität haben, wir wollen diese Verstrickung haben, dieses Netzwerk, müssen wir einfach größer denken. Und das heißt auch, wir müssen auch mit großen Forschungsinitiativen in Kontakt treten. Nur ein kleines Beispiel, was eigentlich ein großes Beispiel ist, wenn wir sagen, ja, wir wollen irgendwie Namen rausfinden, wir wollen wissen, wo die Menschen hingekommen sind. Ganz am Anfang hatten sie die Zahl gesagt, die auch stimmt. Wir reden über 300.000 Menschen. Das macht man nicht einfach mal so. Und das ist die Frage, wo liegen eigentlich diese ganzen Akten zu diesen Menschen? Es sind ja über 5 Millionen Menschen in Kriegsgefangenschaft, sowjetische, quasi Rotarmisten in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Diese Akten müssen ja aufgearbeitet werden, die liegen in russischen Archiven. Deswegen gibt es deutsch-russische Projekte, die gerade laufen. Und da müssen wir uns dann halt auch, da müssen wir Schnittstellen finden. Also man kann es nicht nur vor Ort leisten. Und das ist dann meine Aufgabe, so diese Schnittstellen zu finden, zu überlegen, wie kann diese internationale Bedeutung eigentlich hergestellt werden. Und dann natürlich in Absprache, was kann der LWL mitleisten, was können andere Partner mitleisten. Also das Gute ist, genau, ich muss nicht alles selbst machen. Also diese Last habe ich nicht auf meinen Schultern. Und es ist halt ein unglaublich spannender Prozess, weil eigentlich so viel auch schon da ist. Und im Moment ist ein Zeitfenster da, wo ganz viele Partner eigentlich wollen. Also das, was ich eben schon angedeutet hatte, so in den 60er Jahren oder im Kalten Krieg, da wurde alles weggeschoben und jetzt merkt man, es sind ganz, ganz viele Türen offen. Es sind natürlich auch viele Türen zu und viele Türen, wo die vielleicht gar nicht wissen, dass da eine Tür ist. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, weil man merkt, dass ganz viele dieses Thema wichtig finden. Also es ist nicht nur eine kleine Clique, dass ein Historiker das wichtig findet, das müsste man mal, sondern es ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens da von ganz vielen Stellen, auch überparteilich zu sagen, das ist ein wichtiges Thema.
Das zeigt aber auch, dass selbst 75 Jahre nach Kriegsende es immer noch viel zu tun gibt. Vielen Dank für die vielen Eindrücke, die Sie uns geliefert haben und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für Ihre Fragen.
Regionalgeschichte auf die Ohren.